ist ja bekanntlich das Land mit der freiesten Presse, wo gibt. Und da hier 1a Meinungsfreiheit herrscht, meint nicht nur der Chef, sondern meinen auch der Hüns und der Künz, alle naselang ihre Meinung zu meinem Fall sagen zu müssen. Der türkische Botschafter beim Vatikan zum Beispiel, der meinte neulich, nicht einmal der Papst kann Deniz Yücel befreien. Schade. Eigentlich hatte ich mich doch darauf verlassen, dass der Papst eine Bulle oder eine Fatwa für meine Freilassung verkünden und wenn auch nicht persönlich kommen, so doch zumindest das Papamobil vorbeischicken würde. Zwar habe ich klargestellt, dass ich nicht etwa eine Auslieferung, sondern nicht mehr und nicht weniger als einen fairen Prozess verlange. Aber mit dem Papamobil abgeholt und nach Hause gefahren zu werden, doch, das hätte mir gefallen. Also, erst jeden Kritiker in Untersuchungshaft stecken, ganz gleich, wie die Anschuldigung lautet und wie die Beweismittel aussehen. Anschließend die Anklageschrift hinauszögern, ehe man sie zunächst den Regierungsmedien und erst dann der Verteidigung zukommen lässt. Danach die Gerichtsverhandlung auf einen weit entfernten Termin legen, dann den Prozess über Monate strecken und dann ist es auch egal.
Bist du soweit?
Ja. Mathe für Ausländer. Deutsch für Ausländer war mal Pflichtfach. Wenigstens konnten Kinder dort lernen, was es heißt, Widerstand zu leisten. Ich habe einen Deutschkurs besucht, Anfang der 80er Jahre im hessischen Flörsheim am Main, wo sich meine aus der Türkei eingewanderten Eltern niedergelassen hatten. Es war die Zeit, als vielen Ausländern, namentlich den Türken, dämmerte, dass ihr Aufenthalt in Deutschland länger dauern würde, als sie, ebenso wie die Deutschen, anfangs angenommen hatten. So holten viele erst dann ihre Kinder nach, die sie zurückgelassen oder zu Verwandten geschickt hatten. Für diese Kinder gab es Deutsch für Ausländer. Im Prinzip waren diese Kurse eine gute Sache, allemal besser als die separaten Ausländerklassen, die es zur selben Zeit beispielsweise in Berlin gab. Bei uns gab es nur Deutsch für Ausländer. Dort saß ich und sollte Sätze wie »Mein Name ist Ali« aufschreiben. Nur verstand ich es nicht, also den Stoff schon, aber nicht, weshalb er mir vorgesetzt wurde. Schließlich schrieb ich im regulären Deutschunterricht die besten Aufsätze und machte nur selten Fehler bei Diktaten. Doch danach fragte keiner. Deutsch für Ausländer war Pflichtfach für alle Ausländer, ebenso wie der muttersprachliche Unterricht, den es bei uns nur auf Türkisch gab. Von einem Wahlfach, wie es auf dem Zeugnis stand, konnte keine Rede sein. Türkisch war auch meine Muttersprache. Meine Schwester und ich sprachen nie Deutsch mit unseren Eltern. Kinder lesen, wenn ihre Eltern lesen, sagen Leute, die diese Dinge erforschen. Kinder lernen, wenn ihre Eltern mit ihnen reden. Und noch etwas sagen sie und können das mit ganzen Lastwagenladungen von Statistiken belegen. Mehr als in jedem anderen entwickelten kapitalistischen Land ist in Deutschland der schulische Erfolg der Kinder von der Bildung der Eltern abhängig. Meine Eltern hatten in Jugoslawien, wo sie aufgewachsen waren, nur die Grundschule besucht. Dafür kam mein Vater Ende der 60er Jahre in Istanbul in Kontakt mit der 68er Bewegung. Über ihn politisierte sich auch meine Mutter, auch wenn sie nie so aktiv war wie er. Der revolutionäre Kampf wurde für meine Eltern der Schlüssel zur Bildung. Erst die Klassiker des Marxismus-Leninismus, dann türkische und internationale Literatur und Geschichte, schließlich und in kritischer Absicht Religion. Aber alles auf Türkisch. Warum meine Eltern nur sehr wenig Deutsch gelernt haben, wobei mein Vater über den größeren passiven Wortschatz verfügt, während meine Mutter sich viel fließender unterhalten kann, ist eine andere Geschichte. Für meine Schwester und mich war es jedenfalls entscheidend, dass in unserer Familie gelesen wurde. Lesende Arbeiter im postnationalsozialistischen Deutschland, eine exotische Erscheinung. Nur Deutsch habe ich von ihnen nicht gelernt. Wie ich es lernte, weiß ich nicht. Ich weiß nur, als ich in den Kindergarten kam, einen katholischen übrigens, sprach ich nur Türkisch. Ein paar Jahre später, zur Einschulung, war mein Deutsch bereits besser als mein Türkisch. In Deutsch für Ausländer war ich so gut platziert wie ein Bruno Petzai und Bumkun Cha in meinem Verein DJK Schwarz-Weiß Flörsheim gewesen wären. Für jene meiner türkischen, griechischen und oder marokkanischen Mitschüler aber, die Sprachdefizite hatten, war dieser Kurs mit einem hohen Druck verbunden. Wem es nicht gelang, sich in kurzer Zeit für ausreichend befundene Deutschkenntnisse anzueignen, wurde in die Sonderschule abgeschoben. Was damals nicht nur an meiner Schule so gewesen sein dürfte. Den beiden älteren Schwestern meines besten Freundes Faisal war es so ergangen. Nun sollte auch er in die Sonderschule. Mit diesem Bescheid hatte seinen Vater endgültig genug. Obendrein war er im Zuge der damaligen Baukrise arbeitslos geworden. Nach dem Rückkehrhilfegesetz, das die Kohl-Regierung bald nach Amtsantritt beschlossen hatte, ließen sich Faisals Eltern die Rückkehrhilfe sowie ihre eigenen Rentenbeiträge auszahlen und kehrten in die Türkei zurück. Heute arbeitet Faisal als Lehrer im kurdischen Diyarbakir. Auch seine Schwester Aysel wurde Lehrerin. Sie unterrichtet in Istanbul Deutsch. Doch auch für mich blieb Deutsch für Ausländer nicht ohne Erkenntnisgewinn. Ich lernte, dass es etwas gab, das mich von meinen Klassenkameraden unterschied. Sie waren Deutsche. Nicht, dass dieser Unterschied sonst keine Rolle gespielt hätte. Wir verabredeten uns manchmal zu dem, was wir Länderspiele nannten. Ausländer gegen Deutsche. Auf dem Pausenhof. Aber das war Fußball. Jeder konnte gewinnen und das war nur manchmal. Deutsch für Ausländer war immer. Dort lernte ich noch etwas. Dass man gegen Ungerechtigkeit Widerstand leisten kann. Das bedeutet hier, dass man schwänzen kann. Gelangweilt vom Stoff und genervt von den frühmorgendlichen Extrastunden begannen mein marokkanischer Freund Mustafa und ich, Deutsch für Ausländer zu schwänzen. Unerhört, schimpfte Frau K., als sie davon erfuhr. Das sagte sie immer, wenn sie sich über etwas wirklich ärgerte, in zischendem Ton, jede Silbe einzeln betont. Unerhört! Wir zahlen Steuern, damit ihr Deutsch für Ausländer besuchen könnt und ihr schwänzt. Unerhört. Nur einmal sagte sie nicht unerhört, als ich ihre Frage nach irgendwelchen hessischen Mittelgebirgen als einziger richtig zu beantworten wusste. Brüllte sie die Klasse an. Schämt euch! Der Türke weiß es besser als ihr! Doch Frau K. meinte es nicht böse mit mir. Jedenfalls nicht immer. Zum Ende der vierten Klasse wollte sie mir eine Empfehlung fürs Gymnasium aussprechen. Sie besuchte sogar meine Eltern. Ihr Sohn wäre der erste Türke, den wir aufs Gymnasium schicken, sagte Frau K. Ich übersetzte es meinen Eltern. Keiner am Tisch empfand diese Formulierung als despektierlich. Meine Eltern überließen mir die Wahl. Ich aber hatte keine Lust, jeden Morgen früh aufzustehen und mit der S-Bahn zum Gymnasium nach Wiesbaden zu fahren. Das war was für die Streber. So kam ich nicht als erster Flörsheimer Türke aufs Gymnasium, sondern an die Gesamtschule. Eine echte Gesamtschule war das nicht. Unterrichtet wurde in getrennten Schulzweigen. Nur bei Sport, Werken und in den Pausen waren alle zusammen. Allerdings wurde erst ab der 7. Klasse getrennt. In den beiden unteren Jahrgängen gab es nur in Mathe und Englisch nach Leistung getrennte Kurse. Ich war in beidem nicht so gut wie in Deutsch. Für die A-Kurse reichte es trotzdem. In der Zwischenzeit musste es sich bis ins Kulturministerium herumgesprochen haben, dass es Ausländerkinder gab, die Deutsch konnten. Womöglich zeigte sich auch der Einfluss der Grünen, die in dem Jahr, in dem ich auf die weiterführende Schule kam, in Hessen an der Regierung beteiligten. Ihre erste Beteiligung an einer Landesregierung überhaupt. Problemfälle wie wir, warum auch immer, jedenfalls wurden die Ausländerkinder, die keine Sprachprobleme hatten, nun von der Teilnahmepflicht an Deutsch für Ausländer entbunden und mussten stattdessen Mathe für Ausländer besuchen. Mathe für Ausländer! Nicht einmal die Lehrerin nahm das ernst. Ich habe keine Ahnung, was man sich im Ministerium dabei gedacht hat. Ich weiß aber, welche Wirkung spätestens diese Veranstaltung hatte. Stigmatisierung und Disziplinierung. Othering würden Anhänger des Postkolonialismus dazu sagen. Wir bekamen das Gefühl, wir sind anders. Wir sind Problemfälle, die einer Sonderbehandlung bedürfen. Und zwar alle. Dieses Gefühl war also schon da, als die Anschläge und Pogrome der frühen 90er Jahre einsetzten. Prägende Erlebnisse. Doch ich war zuvor schon Hippie, dann Punk und Autonomer. Integration hat mich nie interessiert. Vielleicht ist das ja die größtmögliche Integration. So oder so. Jedenfalls ist auch das eine andere Geschichte. Danach, nach diesen furchtbaren Jahren, nach der Wiedervereinigung, begannen die Dinge sich allmählich zum Besseren zu wandeln. Aber dieses Gefühl, einer Sonderbehandlung unterworfen zu sein, ist sofort wieder da. Bei jeder bescheuerten Idee irgendwelcher Politiker, bei jeder zweiten Talkshow, bei der immer gleichen Debatte über die sogenannte Integration. Das ist das eigentlich Fatale an solch schwachsinnigen Ideen, wie zuletzt jener aus der CSU. Nicht, dass man befürchten müsste, dies könnte ernst gemeint werden, sondern das Gefühl, dass Mathe für Ausländer nie aufgehört hat.
Einmal pro Woche darf ich besuchen. Einmal pro Woche darf ich Besuch empfangen. Nur die engsten Angehörigen. Eine Stunde hinter Trennscheibe. Mit dem Ausnahmezustand wurden bei allen Terrorhäftlingen, logisch, es gibt hier keine politischen Gefangenen, die Besuche ohne Trennscheibe von monatlich auf zweimonatlich und die zehnminütigen Telefongespräche von wöchentlich auf zweiwöchentlich gekürzt. Ab und zu, und dafür bin ich Ihnen sehr dankbar, besuchen mich Abgeordnete der Sozialdemokratischen Oppositionspartei CHP. Politiker der regierenden AKP könnten kommen, wollen aber nicht. Wohingegen Abgeordnete der prokurdischen HDP für niemanden eine Besuchserlaubnis erhalten. Für sie gibt es nur einen Weg in den Knast, nämlich per One-Way-Ticket. Und in der vorigen Woche durfte mich Georg Birgelen, der deutsche Generalkonsul in Istanbul, zum zweiten Mal sprechen. Bester Generalkonsul, wo gibt.
Die Pegidas dieser Welt haben kein Recht, die ermordeten Satiriker zu instrumentalisieren. Und wer die Tat mit einem Aber verurteilt, rechtfertigt sie. Die Leichen von Paris waren noch nicht kalt, als die Ersten in Deutschland versuchten, sie für ihre Zwecke zu vereinnahmen. Pegida, Alexander Gauland, einschlägige Webseiten, am Ende sogar die Bild, die NPD, die auf ihrer Facebook-Seite erklärte, nun ebenfalls Charlie zu sein. Diesen Leuten sind ein paar linksliberale Karikaturisten scheißegal. Sie freuen sich nur wie Bolle, ihre Ressentiments bestätigt zu sehen. Darum, Spackos, hört zu. Wagt es nicht, die Toten von Paris zu instrumentalisieren. Denn für euch hätten die Satiriker von Charlie Hebdo zur Lügenpresse gehört. Ihr könntet ahnen, was die für euresgleichen übrig hätten, was sie für euresgleichen in Frankreich übrig hatten, was die Titanic, der Postillon oder die Heute-Show für euch übrig haben. Nischt, absolut nischt, außer Kritik, Spott und Verachtung. Ihr habt kein Recht, euch der ermordeten Satiriker zu bemächtigen. Denn die waren, wie alle guten Satiriker, Humanisten. Gekränkte Idealisten, wie Kurt Tucholsky es einmal formulierte. Ihr Antrieb war die Verzweiflung über inhumane Verhältnisse in der Welt, gegen die sie ihre Waffe richteten, den Humor. Diese Haltung ist in allen Zeichnungen von Cabou, Sharp, Tignou und Wolinski zu erkennen. Gerade auch in den Zeichnungen, in denen sie sich Vertreter von Religionen vorknöpfen. Gerade auch in den Zeichnungen, die sich mit Muslimen und Islamisten beschäftigen und wohl deretwegen sie von islamfaschistischen Killern ermordet wurden. Damit wären wir bei der anderen Seite. Ich wünsche jedem islamischen Vorbeter und seinem Nachbeter, der der Verurteilung des Mordes ein Aber hinterher schiebt, lebenslang Dresden an den Hals. Dieses Aber war am Mittwoch nicht in den offiziellen Stellungnahmen in Deutschland zu hören, dafür aber umso mehr in sozialen Netzwerken. Und es sind weniger irgendwelche Salafisten, nicht einmal Muslime, die sagen, ja, schlimm, aber die haben provoziert. Man muss ja die religiösen Werte und Gefühle respektieren. Aber die Islamophobie, so formulierte es beispielsweise der türkische Außenminister, es ist exakt dasselbe verlogene, beschissene Aber, wie man es von den Klemmrassisten von AfD und Pegida kennt. Ich habe nichts gegen Ausländer, aber es gibt kein Aber. Genauso unerträglich ist die Formel, die Morde von Paris hätten nichts mit dem Islam zu tun, die nun allenthalber bemüht wird, ob nun aus Furcht vor einem Aufflackern des Rassismus oder aus weniger ehrenhaften Gründen. Es ist Blödsinn, denn den Islam gibt es nicht. Der Islam ist die Summe dessen, was diejenigen, die sich aus ihm berufen, daraus machen. Und was ein nennenswerter Teil daraus macht, ist Barbarei. Ob die Fatwa gegen Salman Rushdie oder der Mord an Theo van Gogh, in jüngerer Geschichte waren es fast immer Muslime, die mit Gewalt gegen die Freiheit der Kunst vorgingen. Und stets waren die Anstifter und Mörder konnten sich die Anstifter und Mörder darauf verlassen, dass eine Reihe von Menschen im Namen des Islam oder des Antirassismus ihrer Tat mit einem verdrucksten Aber mindestens eine gewisse Berechtigung zubilligen würden. Das kollektive Dauerbeleidigtsein haben die Muslime ziemlich exklusiv. Das Verständnis in einem Teil der linksliberalen Öffentlichkeit ist ihnen gewiss. Die Mörder sind eben nur ganz besonders Beleidigte. Charlie Hebdo hat nicht allein muslimische Frömmler und Fundamentalisten verspottet, sondern auch christliche oder jüdische. Anschläge und am Ende der Mord kamen nur von einer Seite, von Muslimen. Darum haben auch die Muslime ein Problem. Sie schaden sich selbst, wenn sie sich das nicht eingestehen und sich hinter Phrasen wie der Terror hat keine Religion verstecken. Sie schaden der Wahrheitsfindung. Und wer den Befund nicht kennt, wird keine Linderung finden. Sind nicht alle Katzen grau. So wie Pegida eben kein gesamtdeutsches, sondern ein ostdeutsches Problem ist. Aber diese Differenzierung muss sein. Rassistische Dumpfbacken sind nicht dasselbe wie kaltblütige Killer. Die Entsprechung der Mörder von Paris ist nicht Pegida, sondern Anders Behring Breivik. Doch faschistische Killer entstehen in einem geistig-politischen Umfeld, das Mord und Terror zwar ehrlich verurteilt, aber grundlegende Ansichten und Gefühlslagen mit den Mördern teilt. Die ermordeten Zeichner und Journalisten von Charlie Hebdo sind, man muss das so pathetisch formulieren, Helden. Nicht durch die Umstände ihres Todes sind sie dazu geworden, sie waren es schon vorher, weil sie im wahrsten und im schrecklichsten Sinne des Wortes unerschrocken für Liberté, Egalité, Fraternité gekämpft haben. Dieser Kampf wird bleiben und er findet in Frankreich, in Deutschland und anderswo an mehreren Fronten statt. Und noch etwas wird bleiben. Ihr Werk. Ich verneige mich.
Danke.
Jetzt kommt...
Der einzige Mensch, mit dem ich mich außerhalb der Besuche unterhalten kann, ist der frühere Richter nebenan, der seit 10 Monaten auf seine Anklageschrift wartet. Manchmal brüllen wir von Hof zu Hof, ohne uns je zu sehen. Mein anderer Nachbar, ebenfalls ein Richter, hört dafür leider zu schlecht. Gut, durch den daumenbreiten Schlitz unter der Zellentür kann ich mich auch mit den anderen Häftlingen in meiner Reihe verständigen. Aber diese Gespräche hören dann gleich alle mit, auch die Aufseher draußen in den Fluren. Und vor allem muss man sich dabei so tief beugen, dass man beim Reden fast den Fußboden küsst. Dann lieber brüllen im Hof.
Also wissen Sie, ne? Ich habe ja nichts gegen Multikulti. Ich meine gar nicht, ne? Ich bin ja praktisch liberal. Und gucken Sie mal, mir gefällt das ja, wenn das so ein bisschen bunt zugeht, ne? Und diese Ausländer, ne? Die bringen mit ihrer Lebensfreude doch erst so richtig Stimmung in die Bude. Ich meine, ich war ja schon auch mal mit meiner Frau da, ne, da unten in Anatolien und Thailand und überall waren wir, ne? Und ich sag Ihnen, so höfliche Kellner finden Sie praktisch nirgends mehr. Ich meine, die Leute da, die geben ihr letztes Hemd, weil ihnen andere Sachen wichtiger sind. Die Familie, die Natur und eben die Gastfreundschaft. Ja, die sind einfach bescheidener als wir, ne? Und die haben eine Spiritualität, ne? Ja, die gibt's bei uns ja gar nicht mehr. Und in diesem Gerede über Integration, ne, da wird ja auch ein bisschen übertrieben, ne? Ich meine, praktisch jeder hat doch so ein bisschen Dreck am Stecken, ne? Ich meine, wir Deutschen waren ja auch nicht immer so ganz koscher, nicht wahr, ne? Und wir wollen uns das ja auch nicht immer und ständig und wieder aufs Brot schmieren lassen, ne? Und ich meine, es gibt ja nun überall solche und solche. Da muss man schon mal ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen und mehr auf die Bildung Acht geben. Ja, und man muss auch mal 5 Grade sein lassen können und so ein bisschen Lockerheit, ne? Das können wir schon lernen von denen mit Migrationshintergrund. Ich meine, ich habe ja auch einen Nachbarn, ne? Bayram heißt der. Das ist ein ganz fleißiger Mann, ne? Das muss ich ja schon sagen, ne? Der arbeitet ja bei der Werft und lebt nicht auf Staatskosten. Ja, und seine Kinder, ne? Die gehen alle aufs Gymnasium und die sprechen ein Deutsch. Untadelig, sag ich Ihnen. Und die Tochter, die sieht aus, so angemalt wie ein Ostereis, hätte ich meine Tochter ja nicht rumlaufen lassen. Das ist ja schon fast sexistisch. Ja, und also der Bayram, ne, der hat mich und meinen Mann ja oft eingeladen gehabt, ne, der hatte so orientalische Baklava gegeben, ne. Und einmal, da ist der Bayram mit seiner Frau, wissen Sie, die hat kein Kopftuch übrigens, die ist praktisch modern, ne. Also die haben vor meiner Tür gestanden und hat gesagt, guten Tag, Herr Blum, wir kommen zu Besuch. Da habe ich gesagt, ich weiß ja nicht, wie das bei euch in der Heimat ist, ne? Aber bei uns, da kannst du nicht einfach so unangemeldet klingeln. Da sind die halt doch anders als wir, ne? Ja, ich meine das Prinzip mit der Mülltrennung, ne? Das muss man denen auch immer wieder erklären. Und dann diese Proteste bei G8, ne? Oder nee, G20. Oder G13, also irgendwas mit G. Ja, die waren denen ja auch völlig egal, ne? Also einmal habe ich auch fast ein Techtelmechtel gehabt mit so einem Mädchen mit Migrationshintergrund, ne? Das war auf der Fachhochschule. Eine Iranerin war das. Ein blitzsauberes Mädchen. Aber Gespräche mit Tiefgang? Naja. Ne, das war nun nicht gerade ihre Spezialität, ne? Die wollte immer nur Padding und Rambazamba und wenn ich mal ein Bier bezahlt habe, dann hat die gemeint, das sei selbstverständlich. Da habe ich gesagt, dass wir hier aber Emanzipation haben und sie ihre Disco gefällig selber zahlen soll. Da hat die mich praktisch sitzen lassen. Ne, das war schon deutschenfeindlich. Und für so einen deutschen Hass, ne, da gibt das keinen Grund. Ich meine, niemand ist so grundanständig gegenüber dieser Ausländer wie wir. Und so wie es früher Lichterketten gegen Ausländerhass gegeben hat, ja, so müsste es doch eigentlich jetzt auch Lichterketten gegen deutschen Hass geben. Finden Sie nicht auch? So, und wir machen jetzt Pause. P-A-U-S-E. Und hier an der Bar gibt's Raki und Baklava. Bis gleich.